Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Hallo und herzlich willkommen. Wir lernen in dieser Stunde eine ehemalige Rapsblütenkönigin kennen, die heute Vorsitzende vom Bund der Deutschen Landjugend ist. Und wer jetzt vielleicht meint, das klingt ein bisschen verstaubt vielleicht oder nach Traditionspflege, der irrt, nicht wahr?
Richtig.
Theresa Schmidt ist nämlich mein Gast. Sie engagiert sich hier und heute fürs Leben auf dem Land. Und wenn es nötig ist, dann bietet sie auch unserem Finanzminister mal medienwirksam Paroli, wenn nämlich der ihrer Meinung nach die Landwirtschaft kaputt sparen will. Herzlich willkommen nochmal, Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen, Theresa Schmidt.
Hallo.
Politisches Engagement, also auf der einen Seite für hier und heute, aber ich glaube, Sie haben auch nichts gegen Traditionspflege. Sie haben ein Dirndl im Schrank.
Ja, sogar nicht nur eins, sondern zwei. Noch das ehemalige Rapsblüten-Dirndl, so zu meiner Königinnenzeit, aber auch ein Volkstanz-Dirndl von meiner Landjugendortsgruppe.
Die da wäre?
Das ist die Landjugendgruppe Schwalm, also ist mehr eine regionale Gruppe als eine Ortsgruppe.
Wann ziehen Sie ein Dirndl an?
Zum Volkstanzen, aber auch, ich sag mal gut, zu meiner Königinzeit hatte ich das fast immer an, aber auch gerne mal, wenn ich so unterwegs bin. In Hessen ist es jetzt nicht so gebräuchlich wie zum Beispiel in Bayern, aber ich finde auch Traditionspflege einfach schön und da gibt es ja auch schöne Dirndl, die auch hübsch anzusehen sind.
Und das wollte ich gerade sagen, Traditionspflege und modern, schließt sich das aus?
Das schließt sich nicht aus, ganz im Gegenteil.
Heute zu Gast in dieser Sendung Theresa Schmidt, Vorsitzende vom Bund der Deutschen Landjugend und ehemalige Rapsblütenkönigin. Ich glaube, da klären Sie uns am besten jetzt gleich mal auf. Man kennt ja Weinköniginnen, ja. Aber was macht eine Rapsblütenkönigin? Und was ist auf ihrem Kleid, auf ihrem Dirndl? Raps?
Also ich sag mal, das Dirndl, das durfte ich mir selber aussuchen. Hab dann eins gewählt, was dunkelgrün ist, weil ich fand, da kam der Raps im Hintergrund. Oder wenn ich dann vorm Raps...
Vor dem gelben Rapsfeld.
Genau, also dass da ein schöner Kontrast da war. Und ja, eine Rapsblütenkönigin, oder vielleicht kurz zum Hintergrund, in Hessen zum Beispiel haben wir zwei Hoheiten, die ich dann auch besonders kennengelernt habe, das war die Rapsblütenkönigin, aber auch die Milchkönigin, beide sozusagen auf Bundeslandebene. Mittlerweile haben wir auch eine Kohlkönigin in Hessen, also das heißt, das Portfolio erweitert sich. Wir haben ja ganz, ganz viel Landwirtschaft, ganz, ganz verschiedene Kulturen und da geht es zum Beispiel bei der Rapsblütenkönigin darum, dass die Person einfach deutlich macht, hey, wofür steht denn unser heimischer Rapsanbau? Also viele wissen zum Beispiel gar nicht, das habe ich dann immer so erklärt, ich bin 1,80 Meter groß und so tief in den Boden wurzelt zum Beispiel auch die Talwurzel und erschließt ganz andere Nährstoffquellen. Das sind dann immer so Fakten über den Raps, die kennt man eigentlich in der Regel
1,80
nicht.
1,80 ist die
tief? 1,80, genau, ist tief ja in den Boden. Und ja, hat ganz, ganz viele Verzweigungen. Also ist eine super Vorfrucht zum Beispiel für Weizen, weil das Bodengefüge total aufgelockert wird. Und das sind halt viele Sachen, die dann ja auch mal untergehen. Oder auch zu der Pandemie habe ich zum Beispiel auch deutlich gemacht.
Ach, dass, das war während der Pandemie, als
genau,
Sie Rapskönigin waren.
Dass Rapsöl zum Beispiel auch gesünder ist als Sonnenblumenöl. Also einfach aufgrund der günstigen Fettsäurezusammensetzung. Das waren auch immer Sachen, die ich deutlich gemacht habe. Ja.
Wobei, neulich habe ich gesagt, ich kaufe immer Rapshonig. Und dann sagte er ja, oh, der ist aber sehr belastet von Pestiziden, weil das sind ja diese riesigen Felder und da muss viel gesprüht werden.
Also da mag ich es, also auch immer nicht, sage ich mal, wenn ich dann in der Gesellschaft, ich bin auch öfter schon mal auf dem Schlepper angesprochen worden, was ich hier gerade mache, dann freue ich mich, weil dann kann ich es erklären. Dann sage ich zum Beispiel, dass wir den Bienenflug ja immer mit einkalkulieren. Also zur Zeit des Bienenfluges, da wird kein Mittel ausgebracht, vor allem nicht ein Mittel, was Bienen schädigen könnte, sondern ganz im Gegenteil. Die Bienen sind ja unsere Bestäuber in der Landwirtschaft, wir sind auf die angewiesen und das erkläre ich dann immer gerne und vor allem auch mit Blick auf Pflanzenschutz, weil sie es ansprechen, dass die Pflanze den Pflanzenschutz auch einfach braucht und dass wir ja schon so wirtschaften, dass wir beispielsweise schon bei der Sortenanwahl, Auswahl beim Standort da schon anfangen mit dem Pflanzenschutz und am Ende so wenig wie möglich auch zum Beispiel chemisch-synthetischen Pflanzenschutz verwenden.
Und um diese Erklärung abzugeben, steigen Sie dann auch mal von Ihrem Schlepper, von Ihrem Trecker?
Auf jeden Fall.
Ich würde Trecker sagen. Trecker, Schlepper ist es?
Bei uns zu Hause sagen wir tatsächlich Schlepper, okay. Aber bei der Landjugend sagen die meisten Trecker, Traktor.
Ja. Okay. Sagen Sie eins nochmal, von den Königinnen komme ich noch nicht runter. Warum eigentlich immer Königin? Habe ich mich immer gefragt. Ja. Erinnert mich immer an Schönheitskönigin. Ich finde, das ist so wenig ernst zu nehmen? Also warum sind, sie sind ja offenbar Vertreterinnen oder gibt es auch einen Rapskönig beispielsweise? Oder?
Also ich sag's mal so, ich war die 7. hessische Rapsblütenkönigin und ich würde alle Herren dazu ermuntern hiermit und aufrufen, sich da auch drauf zu bewerben. Ich habe es auch mal mitbekommen, das war, meine ich, ich krieg nicht mehr den Ort zustande, wo ein Krokuskönig herkam. Also, ja, okay. Also das heißt, es ist auch möglich, natürlich sich als Herr dort zu bewerben.
Aber wahrscheinlich tun die das nicht, weil sie auch den Gedanken haben wie ich, ne? Dass
das irgendwas mit, das kann wirklich gut sein. Weil da gebe ich ehrlich zu, es sind vor allem junge Frauen, die dann tatsächlich diese Ämter ausüben. Aber hier der klare Appell an unsere Männer, das können die auch genauso gut, ja.
Sind Sie Rapsanbauerin? Mussten Sie Rapsbäuerin sein? Oder vor allem in der Landwirtschaft?
Also wir zu Hause auf unserem Betrieb bauen selber auch Raps an, aber das war nicht vorgegeben. Meine Vorgängerin, die kam zum Beispiel nicht vom Betrieb, hat aber Landwirtschaft studiert, hatte auch eine Verbundenheit zum Raps und konnte das erklären. Und das, finde ich, ist auch sehr wichtig. Und da hat auch die Organisation, die das damals ins Leben gerufen haben, da auch Wert drauf gelegt, weil letztlich,
dass man weiß, wovon man spricht.
Genau. Und ich habe das auch immer, oftmals kommen junge Kinder zu einem und wollen ein Bild machen, weil man dann eben mit Krone und Schärpe unterwegs ist. Ich hatte aber auch nicht immer meinen Dirndl an. Ich war zum Beispiel auch auf dem Feld unterwegs mit Arbeitsschuhen auf dem Feldtag. Das heißt, das ist dann auch ganz flexibel. Ich wurde jetzt nicht gezwungen, immer im Dirndl unterwegs zu sein. Ich habe aber dann dieses Auftreten schon bewusst genutzt, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, weil ich auch gemerkt habe, es gibt eben dann den Typ Mensch, der vielleicht das Video macht, wenn ich am Schlepper sitze, Pflanzenschutz ausbringe, dann aber nicht nachfragt oder ich ihn vielleicht nicht sehe.
Ich glaube, das mit dem Gespräch, da kommen wir wahrscheinlich hier in dieser Stunde im Gespräch öfter drauf. Also so das Gespräch miteinander suchen. Also wir haben jetzt schon mitgekriegt, Sie kommen tatsächlich aus der Landwirtschaft, Sie kommen aus Hessen. Vielleicht beschreiben Sie uns Ihren heimischen Betrieb mal.
Gerne. Also ich bin groß geworden damals auch noch mit ein paar wenigen Schweinen mitten im Dorf, die wir gemästet haben und mit Milchkühen. Also Milchkühe waren meine große Leidenschaft, da kannte ich wirklich, wir hatten zum Schluss noch 30 Milchkühe im Stall, den kompletten Stammbaum, habe an Kälber-Vorführwettbewerben teilgenommen, war mal mit meiner Zwillingsschwester hessische Siegerin in der Tierbeurteilung, da haben wir quasi Kühe bewertet nach auch so ein bisschen Milchcharakter, also da gibt es verschiedene Bewertungspunkte. Das ist also ganz vielfältig, das wissen auch viele immer nicht und so bin ich groß geworden, habe dann auch einen gewissen Strukturwandel bei uns zu Hause im Betrieb erlebt. Also wir sind ein konventioneller Ackerbaubetrieb mit 110 Hektar.
Und auch übrigens in 15. Generation
oder sind Sie die 16.? Ich bin die 15.
Ja. 15. Generation, das heißt, Sie können zurückgucken auf das Stück Land bis 15?
Genau, also unser Betrieb ist erstmals erwähnt in 1555. Ich sag mal, im Laufe der Zeit sind ja auch Ländereien dazugekommen. Wir haben ja auch nicht alles sozusagen im Eigentum zu Hause. Also der Pachtanteil ist wesentlich größer. Das heißt, das hat sich natürlich auch vom Ackerland her entwickelt, der Betrieb. Aber unser Betrieb ist erstmals erwähnt in 1555.
Gibt es noch irgendwas von 1555? Oder eben aus dem 16. Jahrhundert? Irgendwie ein Stein oder so?
Ja, also auf dem Betrieb haben wir Steine, die wirklich, also da steht auch die Jahreszahl eingraviert. Toll. Das ist wirklich auch, also bin ich auch immer schon stolz, wenn ich dann zu Hause den Stein immer noch mal mir vor Augen halte. Ja.
Aber umso interessanter ist ja, wenn Sie auf so eine Latte von Vorfahren zurückgucken, die eben auch schon in der Landwirtschaft waren, dann Veränderung. Sie haben gesagt, Sie haben Strukturwandel schon zu Ihrer Erlebenszeit jetzt mitgekriegt. Also das heißt, die Tiere sind auch nicht mehr da, habe ich jetzt draus zurückgeschlossen.
Genau, also die Milchkühe zum Beispiel haben wir vor über 10 Jahren abgeschafft. Da war wirklich Milchkrise und wir mussten uns auch entscheiden, wie wird der Betrieb fit für die Zukunft gemacht. Und bei uns war dann die Zukunft nicht die Milchviehhaltung. Und ich habe jetzt auch tatsächlich letztens erst gelesen in einem Situationsbericht, dass beispielsweise im 10-Jahres-Vergleich von 13 bis 23 die Zahl der Milchviehhalter um 11%, wenn man den Bestand angeht, und 36% der Milchviehhalter sind es weniger geworden. Also da sieht man schon in der Tierhaltung einen ganz, würde ich wirklich sagen, krassen Strukturwandel, wo man zum Beispiel auch bei den Schweinen sieht, dass dann anderswo der Bestand um die Tiere, die wir hier weniger haben im 10-Jahres-Vergleich, das sind deutlich mehr. Ich meine 42%, da kam die Zahl her, allein an den Schweinehaltern, die wir weniger haben, und im Bestand macht das zum Beispiel 24% aus.
Und wenn das anderswo mehr wird, dann meinen Sie anderswo in
zum Beispiel
China.
Spanien, also Spanien. In der EU. Okay. Also das heißt, wir haben es wirklich auch sozusagen direkt vor Augen. Und das ist immer das, was ich so wichtig finde, auch bei der Öffentlichkeitsarbeit deutlich zu machen. Nichts ist nachhaltiger als ein Betrieb direkt vor der Haustür, der hier zu den wirklich besten Standards, und natürlich ist da immer noch Luft nach oben. Und wir wollen uns auch verändern, wir wollen auch umbauen. Aber das muss einfach möglich gemacht werden. Ja. Das geht nur mit allen gemeinsam.
Also man hört schon immer die, auch die...
Ja, genau, die Hände gehen dabei auch nach oben, gell?
Ja. Sie sind so ein bisschen, genau, auf irgendeinem Podium jedenfalls, aber klar, verstehe ich auch. Denn sie würden wahrscheinlich, werden sie den Hof übernehmen. Das ist jetzt Stand der Dinge.
Ja, und ich zum Beispiel selber bin ja ausgebildete Bankkauffrau, habe dann im Versicherungsbereich gearbeitet. Das war auch immer mit Bezug zur Landwirtschaft, weil ich konnte nicht ohne, ehrlich gesagt, und habe mich dann noch fürs Studium entschlossen, also das Studium der Agrarwissenschaften in Göttingen. Aber es kam tatsächlich, also meine Zwillingsschwester war immer nicht so interessiert an Landwirtschaft, war aber auch immer in der Landjugend. Und mein älterer Bruder hat dann Landwirt gelernt, seine Technikerschule gemacht, dass er auch ausbilden darf auf dem Betrieb und hat sich aber in den letzten Jahren, also auch mit Blick Strukturwandel, vielleicht auch an manchen Stellen nochmal künstlich vorangetrieben, vielleicht auch durch politische Entscheidungen, hat er sich dagegen entschieden. Also er hat wirklich gesagt...
Und sie sich aber dafür.
Ja, weil...
Obwohl sie Bankkauffrau gelernt hätten.
Genau, also er lernt mir auch immer noch mal ein paar Sachen, bringt er mir bei. Zum Beispiel letztens beim Düngerstreuen hat er auch gesagt, Mensch, hast du das im Studium nicht gelernt, wie man den Düngerstreuer einstellt? Ich so, Simon, helf mir bitte einfach noch mal. Gemeinsam würde ich am liebsten auch mit ihm den Betrieb machen. Aber für mich war immer klar, mein Herz, das gehört auch in die Landwirtschaft. Ich möchte für nachhaltige und vor allem auch gesunde Lebensmittel einstehen. Und das geht nur direkt vor der Haustür. Ich möchte da den Überblick behalten. Ich möchte mich weiterentwickeln. Und dafür kämpfen, wenn es nötig ist.
Der Bund der Deutschen Landjugend vertritt eben 100.000 junge Menschen auf dem Land. Theresa Schmidt ist die Vorsitzende. Und im Deutschlandfunk Kultur im Gespräch, also gibt es eigentlich die Landjugend. Das ist ja ganz interessant zu wissen. Sie selber sind aufgewachsen in einem hessischen, wie heißt es, Frielendorf.
Genau, Frielendorf-Schönborn heißt dann das kleine Dorf.
Ja, klingt nämlich auch ein bisschen klein.
Ja,
also ist ein kleines...
So um die 100 Einwohner. Es werden tatsächlich gerade mehr. Also wir haben ein kleines Neubaugebiet. Das heißt, da besteht jetzt auch Attraktivität der ländlichen Räume. Und dafür machen wir uns bei der Landjugend ja auch stark.
Genau, dass nämlich diejenigen, die auf dem Land wohnen, jung sind, auch tatsächlich auf dem Land bleiben oder eben auch dahin kommen. Aber dazu muss es ja attraktiv sein. Haben Sie einen Kindergarten im Dorf? Wahrscheinlich nicht.
Nein, also bei uns im 100-Einwohner-Dorf, wir haben ein Dorfgemeinschaftshaus, was aber auch auf jeden Fall mal wieder renoviert werden dürfte. Wir haben einen Glockenturm, da musste ich gerade dran denken, weil wir haben alle 4 Wochen auch im Dorfgemeinschaftshaus immer Gottesdienst, haben keine eigene Kirche im Ort, aber eben diesen Glockenturm, der dann immer läutet, stellt auch so ein bisschen den Dorfmittelpunkt dar. Und sonst haben wir tatsächlich nicht viel. Also die Häuser, die Wohnhäuser. Es gibt noch einen Friedhof, das
war es
dann.
Und zur Schule mussten sie und müssen alle immer fahren, zur höheren Schule sowieso?
Zu meiner Grundschulzeit war es noch der Nachbarort, aber im Laufe der Jahre, da liegen mittlerweile 7 Kilometer zwischen den zwischen Schulstandort und meinem Dorf. Und es war ganz oft so, und das ist auch noch heute so, da fährt der Schulbus immer nur einmal oder zweimal am Tag. Es gibt keinen anderen Bus, der durch Schönborn fährt. Und ein Weg, der nach Schönborn geht, soll quasi gar nicht mehr wirklich erneuert werden. Das soll dann eine Art Feldweg bleiben. Also das sind so Sachen, für die machen wir uns natürlich auch als Landjugend stark, dass das angegangen wird, dass wir eine stabile Mobilfunk-Internetverbindung haben.
Ja, wie ist denn das? Also die haben Sie aber schon. Sie haben
also jetzt Funk. Bei uns im Dorf, glücklicherweise, sind die Anschlüsse für Glasfaser verlegt worden. Was überhaupt nicht selbstverständlich ist, ist aber auch noch nicht angeschlossen. Das dauert noch ein bisschen. Also gerade auch zu der Pandemie, wo wirklich sehr viel von zu Hause aus stattfand, wo wir uns auch als Landjugend online getroffen haben, uns unterhalten haben, da war das nicht immer so einfach.
Naja. Also ich höre schon, ne, das sind Themen, für die sich eben, sagen Sie, die Landjugend auch stark macht. Jetzt kommen wir mal überhaupt zur Landjugend. Also wenn Sie ein Dorf sind von 100 Einwohnern, Sie müssen immer hin und her kutschiert werden oder sind dann
Taxi,
selbst gefahren.
Genau, genau. Zum Beispiel.
Jetzt auf die, wir haben mitgearbeitet auf dem Hof, aber Freizeit hatten Sie ja auch. Gibt es im Ort oder nah bei Sportvereine, gibt es Freiwillige Feuerwehr oder gibt es...
Das habe ich vergessen. Wir haben noch ein Feuerwehrhaus. Gut, dass Sie sagen. Und ein Schützenverein. Der hat sogar mehr als 100 Mitglieder. Also das heißt, der hat Attraktivität über die Schönbörner Grenzen hinaus gewonnen. Und die Feuerwehr, muss ich aber auch direkt dazu sagen, ich war in der Jugendfeuerwehr, auch im Schützenverein, Luftgewehr, dort geschossen, auch auf Meisterschaften. Aber die Feuerwehr gibt es heute nicht mehr eigenständig. Also die ist mit den Nachbardörfern zusammen, weil sich keiner mehr gefunden hat. Ja.
So, und ich wollte darauf hinaus, ist die Landjugend also ein... warum geht man in die Landjugend? Geht man dahin, weil man gemeinsame Aktivitäten hat, weil man da irgendwie oder ist es nur so eine politische Herangehensweise?
Also gerade, wenn ich mal von meiner Landjugend Schwalm-Ortsgruppe ausgehe. Ja.
Wie sind Sie da reingekommen?
Also meine Eltern haben sich auch in der Landjugend kennengelernt. Das heißt,
auch Tradition.
Genau, ich bin sozusagen in die Landjugend reingeboren mit meinen Geschwistern. Schon sehr früh Mitglied gewesen. Wir haben Fahrten oder wir veranstalten Fahrten. Fachlich gesehen, auch mit landwirtschaftlichem Hintergrund. Da waren wir zum Beispiel, da war ich noch relativ klein, da waren meine Eltern eben noch Landjugendmitglied.
Man kann von 15 bis 35 oder sowas, ne?
Genau, das ist so die Altersspanne, die da vertreten ist. Ich zum Beispiel war aber schon mit 14 in der Landjugend direkt nach der Konfirmation und mit 15 Jahren schon die Vorsitzende meines Ortsverbandes und wie gesagt, oder des Kreisverbandes mehr gesagt. Und dann haben wir Fahrten organisiert, dann ging es mal nach Bad Dürkheim, dann haben wir einen Spargelbetrieb besichtigt, auch mal ein Weingut, uns über den Weinanbau informiert. Wir sind auch mal in einen Freizeitpark gefahren.
Ich habe das Gefühl, wir hatten neulich hier schon einen jungen Mann eben aus einer Kleinstadt, wo er auch sagte, wenn hier was passieren soll, dann muss man das selber machen. Das ist so scheinbar, das kommt bei Ihnen auch raus.
Wir packen es einfach an, wir treffen uns auch einfach mal, dann kochen wir mal zusammen oder wir, wie gesagt, üben fürs Volkstanzturnier, also auch Brauchtum zählt da auch mit rein.
Muss man denn eigentlich vom Hof kommen oder kann man auch, was weiß ich, die Eltern sind aufs Land gezogen und renovieren ein kaputtes Gutshaus oder irgendwie so? Sind solche Menschen auch?
Landjugend ist für jeden offen. Wir schließen nicht unsere Türen beim Vereinstreffen, wenn wir jetzt jemanden haben, der vielleicht aus der Stadt kommt und einfach auch mal vorbeigucken möchte. Wir sind da offen für alles. Wir machen, also vielleicht noch kurz zum Hintergrund, wir sind auch, weil Sie auch das Politische angesprochen haben, wir sind überparteilich und auch überkonfessionell.
Gibt es denn Grüne und SPD bei Ihnen, die so der zuneigen, weil so die Landbevölkerung, beziehungsweise nein, die Bauern werden eigentlich immer eher als konservativ verortet. Würden Sie sagen, Sie haben in Ihren Reihen junge Leute, die eher Grün wählen, eher SPD wählen, Linke wählen?
Auf jeden Fall. Also bei der Landjugend kann sein, dass das immer so ein bisschen, das höre ich auch öfter so in den Köpfen vorhanden ist. Aber wie gesagt, da kann jeder mitmachen und da wird sicherlich auch den einen oder anderen geben, der dann vielleicht nicht konservativ wählt in dem Sinne. Also das auf jeden Fall. Und ich sag mal, bei der Landjugend ist es halt wirklich so, deswegen finde ich es auch so wichtig, weil Sie auch gefragt haben, warum macht man das zum Beispiel auch? Also ich habe wirklich von klein auf gelernt, was es auch heißt, sich demokratisch zu engagieren. Auch wie werden Meinungen gebildet, wie kommt man dann auch zu einer guten Lösung, wenn man Sachen plant, wie organisiert man sich. Auch internationaler, interkultureller Austausch gehört dazu. Und so habe ich auch früh schon die Möglichkeit gehabt, was für mich unglaublich wertvoll war, bei der Landjugend in der Erntezeit mal über eine Freizeit rauszukommen, weil wir hatten nie Urlaub gemacht mit der Familie. Jetzt stehen wir ja auch wieder gerade vor der Ernte, einige sind schon am Dreschen. Das heißt, das war für mich auch immer ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und so habe ich halt den Generationenwechsel bei uns in der Landjugend ein bisschen vorangetrieben, meine Eltern auf die Ersatzbank geschoben und wir haben dann die jungen Menschen wieder bei uns in die Gruppe geholt.
Das ist ein gutes Thema. Wo geht man denn hin, wenn man aus der Landjugend rausgeht? Automatisch in den Bauernverband?
Also wir sind ja die Jugendorganisation vom Deutschen Landfrauenverband, vom Deutschen Bauernverband und vom Deutschen Weinbauverband. Und ich sag mal, gibt ja viele, die sich parallel schon engagieren, zum Beispiel auch im Bauernverband. Ich würde sagen, wenn man einmal so ein Ehrenamt gemacht hat, das ist ja natürlich die beste dabei, ne? Grundlage, da einfach weiterzumachen. Vor allem auch, Sie haben ja auch gefragt, muss man dann zwangsweise vom Hof kommen? Aber wir haben viele Landwirte, 20.000 Junglandwirte und Jungwinzer, aber nicht alle kommen vom Hof. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich vielleicht auch kommunalpolitisch zu engagieren.
Aber worauf ich hinaus will, ist natürlich, also ist es automatisch, also es gibt ja auch Ökohöfe, die sich anders zusammenschließen, nicht im Bauernverband zusammenschließen beispielsweise. Haben Sie da so im Kopf, dass mal jemand dahin gegangen ist, nachdem er in der Landjugend war?
Also ich sag mal, es gibt ja verschiedene Jugendorganisationen auch neben uns, die zum Beispiel auch rein berufsständisch sind, wie zum Beispiel auch Junges Bioland. Beispielsweise haben wir auch immer einen super Austausch. Wir hatten auch erst wieder das Jugendpolitische Forum vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Das heißt, da ist der Austausch super wichtig. Und bei uns in der Landjugend gibt es ja auch ganz viele, die ihren Betrieb zum Beispiel ökologisch bewirtschaften. Bewirtschaften ja nicht alle, so wie wir zum Beispiel zu Hause, konventionell. Also das heißt, wir bieten da wirklich auch die breite Palette an jungen Menschen und natürlich kann es sein, dass auch jemand nicht im Bauernverband ist und zum Beispiel bei Bioland ist. Also klar, warum nicht?
Übrigens, das nur mal, Sie sind ja Vorsitzende und das ist seit 1949,
richtig,
als die Deutsche Landjugend gegründet wurde, ist der Vorstand immer paritätisch Mann-Frau besetzt.
Seit Gründung sind wir paritätisch besetzt, ja.
Und das müssen Sie doch mal langsam in den Bauernverband vielleicht weitertragen, wenn Sie da reinwachsen, oder? Weil das ist ja da auch völlig unvorstellbar.
Ich sag mal, wir machen natürlich zu jeder Situation deutlich, warum das einfach klasse ist, paritätisch besetzt zu sein. Wir brauchen uns keine Gedanken darüber zu machen, wie werden wir jünger, sowieso schon nicht, wir sind die Landjugend, aber auch nicht, wie werden wir weiblicher, weil wir sind jung, da sind alle dabei und niemand ist da irgendwie, egal durch welche Strukturen, benachteiligt.
Unser Gast, Theresa Schmidt, will den Hof ihrer Familie also weiterführen in 15. Generation, was ja schon ein wahnsinniges Päckchen ist, was man da auf den Schultern hat. Was macht Ihnen eigentlich mehr Sorgen, Frau Schmidt, der Klimawandel oder das Höfesterben?
Also ich sag mal, ich bin natürlich bei beiden Sachen extrem besorgt. Und das ist mir immer ganz, ganz wichtig, deutlich zu machen, wir sind ja Teil der Lösung, die Landwirtschaft, und es geht auch nicht anders. Und da fand ich es auch unglaublich wichtig, vielleicht sagt Ihnen die Zukunftskommission Landwirtschaft etwas. Da bin ich jetzt auch seit 2022 Mitglied oder Vertreterin für die Landjugend. Und meine Vorgängerin zum Beispiel, die hat auch diesen Schulterschluss in dieser Kommission mit der Vertreterin der BUND-Jugend geschafft, weil wir uns dann einfach auch immer wieder vor Augen gehalten haben, es geht nur gemeinsam. Und Landwirtschaft ist Teil der Lösung, wenn wir zum Beispiel über Klima
sprechen. Ja, das wird ja ganz oft gesagt.
Sprechen.
Also Landwirtschaft ist Teil der Lösung und das ist ja auch logisch. Also es ist ja tatsächlich auch logisch, dass Landwirtinnen nicht ihre Lebensgrundlage und Arbeitsgrundlage zerstören wollen. Das ist total einsichtig. Aber gleichzeitig belegen Studien ja auch zum Beispiel, dass durch intensive Landwirtschaft die Artenvielfalt gelitten hat, dass es inzwischen am Stadtrandgebiet von Berlin fast mehr Wildtiere gibt als auf dem Feld. Also es passt doch irgendwie aber nicht zusammen. Da ist doch die Landwirtschaft beteiligt. Also Schuld, sage ich mal. Mit Schuld.
Also ich sag's mal so, und das war mir auch immer, Sie haben ja die Bauernproteste zum Beispiel auch angesprochen, dann in dem Zuge wichtig zu betonen. Natürlich wissen wir, dass auch immer noch Luft nach oben ist, was zum Beispiel Biodiversität, Artenvielfalt angeht. Aber genau das ist ja auch das, was wir wollen in der Landwirtschaft, was wir auch mit der Bewirtschaftung beispielsweise. Ich kann ja auch mal ein Beispiel aus meinem Betrieb nennen.
Ja,
also mein Uropa, der hat noch ganz anders, der hat jedes Feld zum Beispiel noch gepflügt, also den Boden wesentlich mehr bearbeitet, als wir das zum Beispiel heute machen. Wir machen hauptsächlich Mulchsaat, also da wird wirklich der Boden weniger aufgearbeitet. Zum Teil wird ja auch Direktsaat schon auf Betrieben.
Für die Laien sagen, ist das Pflügen, da wird immer die ganze Bodenstruktur auch kaputt gemacht in gewisser Weise. Sie sind nachhaltiger oder?
Also kaputt gemacht würde ich auch immer, ich versuche auch wirklich
durcheinander gebracht.
Genau, also schon auch einmal sozusagen durchgemischt und dann wird natürlich auch Bodenlebewesen stärker beeinträchtigt. Ne? Aber gleichzeitig, und das haben Sie ja auch gesagt oder auch bestätigt, Landwirtschaft ist natürlich Teil der Lösung. Wir machen heute durch Precision Farming beispielsweise Digitalisierung, also präzises Arbeiten auf dem Feld, sprich beim Pflanzenschutz zum Beispiel, das nennt sich Spot Spraying. Da wird wirklich immer nur geguckt, also über auch künstliche Intelligenz zum Teil, dass wirklich der Pflanzenschutz nur dort ausgebracht wird, wo zum Beispiel ein Unkraut ist. Also wirklich dann nicht irgendwie großflächig auf das Feld verteilt, was manche immer noch denken.
Aber ehrlich gesagt, wenn ich neben einem Feld herfahre, jetzt mal auf der Autobahn, kann man ja oft da sieht man schon diese großen also man hat immer das Gefühl, das wird alles großflächig ausgebracht. Also als Laie sieht man natürlich den Unterschied auch nicht.
Ja, also das hat sich auf jeden Fall geändert im Laufe der Jahre. Und auch natürlich haben wir auch schon zu Zeiten meines Urgroßvaters immer nachhaltig gewirtschaftet, weil das sind ja unsere Ressourcen. Und natürlich auch mal ganz ehrlich, das kostet ja auch alles Geld. Also dass man natürlich auch sparsam sowieso damit umgeht, auch aus rein ökonomischen Gründen,
aber auch aus ökologischen Gründen. Ne? Arbeitskraft ist auch Geld und deswegen müssen Sie da wahrscheinlich, können Sie nicht jede Pflanze eben einzeln aufhacken, wenn da irgendwie das Unkraut sich...
Also bei den Erdbeeren machen wir das zum Beispiel bei uns zu Hause. Und natürlich ist das ganz viel Arbeit, aber wie gesagt, die Betriebe stellen sich ja auch um. Wir verändern uns und das ist auch so das, was ich an unserem Betrieb zu Hause auch immer deutlich machen möchte. Und die Sachkunde, die ist vorhanden. Unsere Maschinen, beispielsweise beim Pflanzenschutz, die sind getüft. Das heißt, die werden regelmäßig kontrolliert, die Sachkundenachweise werden erneuert. Und wie gesagt, Digitalisierung spielt da auch viel mit rein. Und natürlich auch die Technisierung, die wir heute auch haben in der Landwirtschaft.
Ich habe ja die Proteste angesprochen. Sie sind mitgefahren, Sie haben auch gesprochen. Sie haben mir eben erzählt, dass Sie dazu etwas überrascht wurden, als Sie plötzlich vor das Mikro zitiert wurden. Aber dann dachten, die Jugend muss ja eine Stimme hier äußern. Also haben Sie sich wirklich was versprochen von diesen Protesten?
Vielleicht noch ganz kurz. Also überrascht war ich nicht, weil natürlich gehört die Landjugendvorsitzende dann für die junge Generation auf die Bühne. Ich war nur einfach extrem aufgeregt, weil es geht ja wirklich um was. Und vor allem wir jungen Menschen, und das haben wir auch bei so vielen Sachen, zeigen wir das. Da brauchen wir nicht einmal im Jahr den Tag des offenen Hofes für oder alle zwei Jahre. Das machen wir tagtäglich. Und das war uns auch wichtig, während der Proteste zu zeigen, dass wir nicht ewig die Straßen blockieren wollen, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen die Menschen auf unsere Höfe holen, zeigen, wie es wirklich ist. Und um nur wirklich, weil es ja auch um die Landjugend geht, mal drei Beispiele rauszugreifen, was zum Beispiel auch Landjugendgruppen machen. Also es gibt in Sachsen-Anhalt eine richtig coole Entdeckertour, wo dann Höfe besichtigt werden, wo es zum Beispiel mal auf einen Algenbetrieb geht oder Aquakultur oder auch auf mal auf dem Spargelacker. Spargelsaison ist jetzt gerade erst rum, aber zu der Saison dann dahin. Es gibt das grüne Sofa in Schleswig-Holstein. Die Landjugend sucht sich immer Akteure raus, holt die aufs grüne Sofa und spricht mit denen zum Beispiel über die Landwirtschaft und Themen, die jungen Menschen unter den Nägeln brennen. Oder auch die Landjugend Bayern macht eine Landlufttour und holt die Menschen aus der Stadt mit dem Planwagen ab.
Und wie viel machen damit?
Ich muss mal nach der Resonanz fragen. Die Landlufttour ist nämlich jetzt gerade erst etabliert worden und bei der nächsten Gelegenheit hake ich
das
nach.
Das ist das A und O, ne? Ja. Also so der Knackpunkt. Wer macht dann da tatsächlich mit? Weil ich kann mir auch gut vorstellen, während der Proteste ist ja viel von den Straßenrändern applaudiert worden, aber wahrscheinlich, oder ich könnte mir vorstellen, dass viele derjenigen, die da applaudiert haben für den Protest, ihr Superbauern, dann auf dem Weg waren in den Supermarkt und das günstige Fleisch gekauft haben und die runtergesetzte Milch gekauft haben und abends am Armutisch gesagt haben, die Bauern kriegen den Hals nicht voll. Da passt das nicht zusammen. Also im Gespräch sind sie offenbar noch nicht, oder?
Also das passt natürlich nicht zusammen, aber ich würde schon sagen, dass wir im Gespräch sind, unabhängig jetzt auch von der Zukunftskommission Landwirtschaft. Es liegt ja auch an jedem von uns und ich sehe das auch immer in der Landjugend. Wir sind ja alle Botschafter. Ich stand zum Beispiel letztens im Supermarkt und dann hat sich jemand neben mir beschwert, dass es das eine Stück Fleisch, was er gerne haben wollte, nicht mehr gibt. Und da habe ich gesagt, ist es nicht gerade gut, wir haben jetzt kurz vor Ladenschluss, dass das Fleisch jetzt nicht mehr da ist? Das ist doch nachhaltig. Umso weniger wird weggeschmissen. Und vor allem sollten wir vielleicht auch wegkommen von diesem Punkt, dass es selbstverständlich zu sein scheint, wenn es das Stück Fleisch da nicht mehr gibt, fahre ich eben 5 Kilometer weiter und kriege es aber auf jeden Fall dort. Also das heißt, da sind wir auch als Landjugend an allen Ecken Botschafter und aber jede Situation wird
also
genutzt.
Man muss es auch wirklich als Konsumentin dann auch selber sagen, wir verlangen natürlich wirklich sehr viel. Und das am besten noch zu günstigen Preisen. Also so, die Tiere sollen so glücklich wie möglich gelebt haben. Kein Pflanzenschutz oder keine Pestizide ausgebracht, nicht so viel Gülle und so weiter, was wir uns da alles irgendwie überlegen, zu Recht überlegen. Aber man weiß natürlich tatsächlich nicht so richtig als Konsumentin, was bedeutet das eben eigentlich für einen Hof, ne? Also was heißt das, das wegzulassen? Sie haben jetzt so ein bisschen was gesagt, eben auch von der Digitalisierung. Das fand ich total interessant. Was würden Sie sagen, was ist die Hauptbelastung der Höfe? Warum machen auch so viele zu?
Also ich kann es ja zum Beispiel auch an dem Beispiel von meinem Bruder deutlich machen. Also im Moment hat er einfach das Gefühl, er kann sich nicht mehr so wirklich entfalten. Also wir sind doch gut ausgebildete junge Fachkräfte, die aber auch unternehmerische Freiheit brauchen und auch Vertrauen. Und das heißt, wir werden im Moment wirklich zugeschüttet mit Auflagen, verbringen sehr viel Zeit im Büro, müssen wirklich alles ganz kleinschrittig dokumentieren.
Das soll ja jetzt angegangen werden.
Natürlich wird auch da Digitalisierung immer mehr Erleichterung bieten. Aber es gibt halt einfach, um da mal Beispiele zu nennen, natürlich auch Punkte, die auf Länderebene angegangen werden müssen.
Ich wollte gerade sagen, weil der Bundeslandwirtschaftsminister hat sich ja jetzt sehr dafür eingesetzt, Bürokratie abzubauen. Ich meine, es gab jetzt auch das Entlastungspaket, solche Sachen. Ich meine, wir werden jetzt nicht alle Punkte hier und Sie werden Gegenargumente haben, aber haben Sie das Gefühl, im Moment, Sie werden eigentlich schon verstanden?
Also ich sag's mal so, und gerade auch mit Blick auf die Bauernproteste. Also wir haben Aufmerksamkeit gewonnen und auch Wertschätzung. Und dann bieten sich ja Gelegenheiten, so wie heute hier oder auch anderswo, auch deutlich zu machen, was uns umtreibt. Und gleichzeitig haben wir uns natürlich mehr erhofft, als jetzt beispielsweise das Agrarpaket
in erster Instanz für uns bietet. Also da sind gute Sachen drin, zum Beispiel auch die Gewinnglättung, also sprich, dass Landwirte über einen Zeitraum von 3 Jahren dann eben, ne, den Durchschnitt dann auch ziehen können, statt irgendwie, wenn dann das Jahr mal gut läuft, das andere aber total schlecht lief, dass dann eben diese steuerlichen Vakanzen da entstehen. Also das ist wirklich eine gute Sache, die Gewinnglättung, aber auch die steuerfreie Risikoausgleichsrücklage war gefordert, zum Teil auch zugesagt. Deswegen, also Sie haben die Symbolik bei Herrn Lindner angesprochen. Da habe ich ja die gelbe Karte gezeigt. Also da braucht es noch mehr und das machen wir einfach deutlich. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung, ganz klar.
Ja, das muss vielleicht mal betont werden, dass es zumindest Schritte gibt, die auch gesehen werden. Weil sonst hat man oft das Gefühl, dass Bauernproteste meistens sagen, es reicht nicht und wir brauchen mehr. Sie haben gesagt, Theresa Schmidt hier vom Vorsitzende des Bundes der Deutschen Landjugend, dass sie sich da sehr, sehr für stark machen, dass man ins Gespräch kommt tatsächlich. Sie haben ein Stichwort gesagt, die mangelnde Wertschätzung und Landwirte müssen sich ständig rechtfertigen. Also Sie sind ja jetzt nur eine Person, da habe ich nicht das Gefühl, dass Sie da irgendwie psychisch drunter leiden. Sie sind sehr voller Power und haben die Argumente und ne, so. Aber das kann einem doch schon zusetzen, schätze ich mal, oder?
Ja, das macht schon etwas. Ja. Und natürlich auch Millionen Menschen, also die wirklich ja jetzt, also die gesellschaftlichen Anforderungen, da haben wir ja auch drüber gesprochen. Und natürlich begründet steigen die. Und gleichzeitig, braucht es noch viel, viel mehr Raum, dass eben dann auch darüber gesprochen wird, ne, wie heute auch, was wir schon machen, wo die Reise hingehen wird und auch muss. Und gleichzeitig, ja, dieses ständige Rechtfertigen, das merken wir jungen Menschen schon auch. Und da kann auch nicht jeder so mit umgehen und denkt sich so, ich hab's halt anderswo auch einfacher. Also mein Bruder sagt auch, wenn ich jetzt eine 40-Stunden-Anstellung habe, wo er sich gerade nach umschaut, im Moment arbeitet er noch zu Hause, dann hat er ein einfacheres Leben. Dann hat er freitags vielleicht auch schon um 12 Feierabend.
So, und Sie wollen das machen und sind gleichzeitig noch, ich meine, wenn man das so hört, Sie sind ja jetzt hier auch in Berlin, weil Sie von der Landjugend sich einen großen Kongress hier haben, ein großes Treffen hier haben?
Wir hatten gestern, also das war dann relativ klein, Bundesvorstandssitzung in Berlin. Und ich muss dann noch zu einer Sitzung für den Berufswettbewerb gleich im Anschluss.
Ja, und wann arbeiten Sie auf dem Feld?
Ja, also wir stehen jetzt kurz vor der Ernte zu Hause in Schönborn, aber wir hatten jetzt ja auch einiges an Regen. Also wir sind noch nicht gestartet. Um uns herum wurde aber zum Teil schon gedroschen. Mhm. Bei uns geht's jetzt jederzeit los. Und wir haben jetzt dann so eine Art Sommerlandjugendpause. Also im Ehrenamt, das mache ich ja ehrenamtlich, ist dann Sommerpause. Das heißt, dann bin ich nicht in Berlin, komme erst im September wieder und dann ist die Ernte eingefahren. Gut, Mais steht
nebenbei
dann noch
studieren
an.
Sie ja noch, ne?
Genau, und ich werde hoffentlich jetzt auch dieses Semester dann komplett fertig. Das darf dann auch nicht vernachlässigt werden. Und nebenbei arbeite ich halt zu Hause, aber auch auf anderen landwirtschaftlichen Betrieben.
Oder? Das muss man aber wollen, ja, das muss man wirklich wollen.
Ja, auf jeden Fall. Der Wille, der muss da sein. Und der ist bei so vielen jungen Menschen da und der darf einfach nicht verloren gehen.
Und das ist ja, steht ja auch bei Ihnen in der Satzung, also dass Sie diese Bleibeperspektive tatsächlich eben stärken, deswegen Ihr starker Einsatz. Jetzt ist Landwirtschaft oder Leben auf dem Land ja nicht nur ein Feld beackern oder Tiere füttern. Also auch wenn man einen Hof hat, kann man ja noch sehr viel anderes machen. Zum Beispiel kann man Energiefrüchte anbauen.
Genau.
Also es geht dann auch schon in eine Diversifizierung.
Richtig. Ich habe das auch irgendwann mal so beschrieben. Ich glaube, das war auch zur Zeit der Grünen Woche. Wir auf unseren Betrieben, wir sind ja nicht nur Familienminister, ich habe ja von den Generationen schon erzählt, oder Umweltminister, Landwirtschaftsminister. Wir sind auch Energieminister, Klimaminister. Also das liegt uns ja alles am Herzen. Und nur durch diese Vielfalt, finde ich, hat Landwirtschaft, also es muss öfter noch in die Köpfe der Menschen, das hatten wir ja schon, aber Landwirtschaft ist so vielfältig und das macht uns hier in Deutschland auch aus. Also wir haben von Nord bis Süd, von Ost bis West wirklich alles dabei und dafür machen wir uns natürlich auch stark, also dass auch in Zukunft unsere Weinberge in Rheinhessen bewirtschaftet werden können oder natürlich auch unsere Felder.
Ja. Es gibt ja irgendwie so ein Sprichwort, dass der Bauer irgendwie 4 schlechte Jahreszeiten irgendwie hat. Entweder ist es zu kalt oder zu heiß, zu feucht oder eben zu trocken. Also in der Bevölkerung ist schon das Gefühl, die Bauern beschweren sich ganz häufig, dass dann mal die Ernte nicht ausgebracht, die Saat nicht ausgebracht werden kann oder eben die Ernte verdorrt und so weiter und so fort.
Ja.
Sie wissen, damit müssen Sie sich ständig auseinandersetzen. Jetzt habe ich aber auch gehört, wo Sie eben gesagt haben, wir sind Umweltminister, wir sind Familienminister. Ja. Damit meinen Sie innerhalb der Familie, oder?
Wenn genau, auf unseren Höfen.
Wie läuft so ein Gespräch? Also Ihr Vater wird ja vielleicht manchmal sagen, na, ihr mit euren Ideen.
Ja,
wir haben das anders gemacht oder so. Oder solche Diskussionen stelle ich mir schon ganz schön schwierig vor.
Ja, also zum Beispiel mein Opa, der ist eher so der Typ. So, ach, wir haben das doch immer so gemacht. Und nicht so. Mein Papa, das merkt man dann auch schon wieder, die Generation ist auch schon offener, mutiger und der hört dann, also da kommt weniger, das klappt eh nicht, sondern okay, dann machen wir es mal oder du machst das jetzt, du machst einen Plan. So war das auch mit den Erdbeeren zu Hause. Mein Bruder hat das in seiner Technikerarbeit, dieses Projekt ist da entstanden. Also als er quasi die weiterführende Schule besucht hat nach der Ausbildung, ist das Projekt entstanden und Papa hat gesagt, dann setzt du es jetzt auch um. Du hast es ja alles skizziert. Okay. Und jetzt haben wir seit über 6 Jahren Erdbeeren zu Hause. Und um dann nochmal auf die Wetterextreme einzugehen. Natürlich hatten wir hatten sehr späte Fröste noch im April. Also gerade für Obstbauern echt schwierig. Also mit den Kirschen ist das auch so eine Sache dieses Jahr. Aber auch bei den Erdbeeren hatten wir 20% Ertragsverluste. Und wenn dann zum Beispiel die Menschen bei uns aufs Feld kommen, erkläre ich, woran das liegt. Das ist dann eben auch mal ein Tag zu ist das Erdbeerfeld, weil jetzt gerade auch die Sonne fehlt zum Nachreifen. Und dass ich mich sehr freuen würde, wenn zum Beispiel die faulen Früchte auch einfach abgepflückt und daneben gelegt werden, dass nicht direkt die nächste
angesteckt wird.
Genau.
Also da ist wieder so dieses Miteinander, ne? Also miteinander und tatsächlich ins Gespräch kommen.
Ja.
Mit einer Gruppe wollen Sie, glaube ich, nicht ins Gespräch kommen. Sie haben hier während einer Musik auch gesagt, diese Vereinnahmung von rechts, von ganz weit rechts, also von Rechtsradikalen. Sie haben als Landjugend, glaube ich, auch ein vielseitiges Papier, habe ich bei Ihnen gefunden, das sich mit Rechtsextremismus auseinandersetzt.
Ja, genau, auch da haben wir wirklich auch eine Grundsatzposition zu, dass wir sagen, das hat bei uns keinen Platz, das tolerieren wir auch nicht und egal, wo da irgendwas entsteht, wir bieten dem die Stirn und gewähren da auch keinen Einhalt.
Sie gewähren Einhalt.
Ja.
Auf den Protesten war es aber schwierig, ne?
Also natürlich versuchen auch Menschen, wenn eben berechtigte Interessen in der Bevölkerungsgruppe vorherrschen oder eben dann, wie ich es ja auch erklärt habe, bei uns Landwirtinnen und Landwirten, dann ihre Forderungen da irgendwie mit einzumischen und die Menschen, die von Sorgen umtrieben sind, zu vereinnahmen. Aber da haben wir uns jederzeit, und das machen wir tagtäglich, entschieden dagegen gestellt, uns abgegrenzt und auch deutlich gemacht, das hat bei uns keinen Platz. Oder ich habe es auch einmal gesagt, ihr könnt euch vom Acker machen. Weil das ist nicht Landjugend, das ist auch nicht Landwirtschaft. Und auch da hat es mich wirklich an gewissen Punkten auch zu Recht wütend gemacht, dass junge Menschen zu mir gekommen sind und gesagt haben, es ist egal, was ich sage, für viele bin ich jetzt einfach rechtsextrem. Das ist nicht Landwirtschaft, das ist nicht unsere Gesellschaft, da dürfen wir nicht hinkommen oder tun wir alles dagegen, dass das nicht passiert.
Wir haben ausführlich übers Arbeiten auf dem Land uns unterhalten, dort wo Städter ja zur Erholung hinfahren. Sie haben schon gesagt, Urlaub gibt es eigentlich nicht im landwirtschaftlichen Betrieb, wo erholen Sie sich denn?
Ja, also ich habe heute auch wieder eine 4-stündige Zugfahrt vor mir nach Hause. Dann nutze ich tatsächlich diese Pausen auch immer mal im Zug, schaue vielleicht eine Sendung, lese ein Buch oder höre vielleicht auch den Deutschlandfunk-Podcast. Das heißt, die Gelegenheiten nutze ich dann wirklich auch, um mal runterzukommen. Eine tolle Sache war auch, ich durfte für die World Farmers Organization Jugendvertreterin sein bei der General Assembly in Rom. Das war ist 2 Wochen her. Und dann habe ich auch gesagt, ich war unglaublich dankbar, dass das von der World Farmers Organisation bezahlt wurde, weil wir natürlich auch als Jugendverbände immer mit, zum Teil auch mal Kürzungen zu kämpfen haben. Aber da habe ich ja heute deutlich gemacht, warum da nicht gekürzt werden darf.
Auf keinen Fall.
Und da habe ich zum Beispiel das Wochenende auch einfach mal in Rom verlängert. Also und habe einfach mal ein bisschen Theresa-Zeit gehabt. Genau. Und ansonsten, ich freue mich jetzt wirklich auf zu Hause. Ich freue mich auf die Ernte. Ich freue mich auf meine Familie. Ich habe auch gesagt,
Entspannung ist?
Also ja, so auf dem Schlepper oder auch auf dem Drescher sitzen. Also mein Bruder muss mir das noch ein bisschen beibringen, das Dreschen. Also da freue ich mich auch drauf. Wird sicherlich spannend. Aber das ist auch für mich Erholung. Dann bin ich zu Hause, dann bin ich bei meinen Wurzeln und umgeben von meiner Familie und meinen Freunden. Also ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen.
Sagt hier Theresa Schmidt. Also ich nehme es Ihnen auf jeden Fall erstmal ab. Dankeschön für Ihren Besuch.
Vielen Dank. Ihr?